Ja, wenn euch die Melodie bekannt vorkam, dann liegt es daran, dass das die Melodie aus dem Klassiker Tetris, dem Videospiel Klassiker Tetris ist, allerdings in der Ska-Version von den Naked Citizens. Und übrigens, wie alle Musik, wie immer, die wir bei Nordfunk spielen, ist das freie Musik aus dem Internet, die man sich legal runterladen und verteilen kann. Die Playlist findet ihr nachher auf unserer Homepage auf nordfunk.cccmz.de. Also wenn euch das gefällt, wenn ihr euch das ziehen wollt, dort findet ihr den Song. Gut, jetzt zum Thema der Sendung heute, die MRMCD, Meta Rhein Main Chaos Days. Michael, erklär uns doch mal, was das damit auf sich hat.
Also ich glaube, ich muss mal ein bisschen ausholen. Muss halt sagen, es gibt halt mehr einen sogenannten Meta-Rhein-Main-Verbund. Das sind alle Treffs in der Region Rhein-Main, so grob gesagt. Das geht nämlich von Darmstadt über Gießen, Marburg, Frankfurt, Mainz-Wiesbaden halt auch. Bis runter, glaube ich, sogar nach Heidelberg theoretisch, also nicht ganz geografisch richtig. Ja, und diesem Verband geht es halt darum, sich eigentlich regelmäßig mal zu treffen, so ein bisschen untereinander auszutauschen, Vorträge irgendwie sich anzuhören und ja, so gepflegte Kommunikation, sage ich mal.
Ja, und am vergangenen Wochenende, jetzt die letzten 3 Tage, hatten wir halt so ein regionales, überregionales Treffen hier veranstaltet gehabt vom Chaos Computer Club Mainz. Das fand in den Räumen der Kreativfabrik in Wiesbaden am Schlachthof statt, wo auch dienstags ab 19 Uhr immer unser Treffen ist. Und ja, ich glaube, es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Also
ja, ich denke auch. Also es war ganz wenig Schlaf und
viel Koffein.
Ja, und
ja, die Leute hatten ihren Spaß gehabt und es war sowohl sehr lustig als auch sehr spannend. Also es gab ein paar sehr interessante Diskussionen und Vorträge. Und da werden wir nachher mal ein bisschen drüber was erzählen, was da so für Themen diskutiert wurden.
Ja.
Machen wir erstmal ein bisschen Musik?
Ja, denke ich auch.
Willkommen zurück zum Nordfunk. Das war übrigens auch ein Lied mit einem sehr schön nerdigen Titel, nämlich Schrödingers Cat Paradoxon von den Z-Jacks. Kommen wir zurück zu den Meta Rhein-Main Chaos Days jetzt am Wochenende. Wir hatten, wie gesagt, eine ganze Menge zum Teil sehr spannende Vorträge gehabt. Die Vorträge wird es auch für die Leute, die es interessiert, später alle im Internet als MP3 zum Download geben. Also wer sich vielleicht ärgert, dass er die Vorträge verpasst hat und die sich gerne nochmal in Ruhe anhören möchte, kann die sich auch später runterladen. Das findet sich auch alles auf unserer Homepage, dann auf cccmz.de.
Ja.
Und ja, was hatten wir eigentlich alles für Vorträge?
Ja, also wir hatten irgendwie 2 Tage gehabt, wo irgendwie unser Vortragsprogramm lief. Am ersten Tag war das ein bisschen extern gewesen. Da war zum Beispiel der Hanno Böck da gewesen, das ist ein Linux-Entwickler, der ein bisschen was über Passwortsicherheit erzählt hat. Wir hatten einen Vortrag gehabt von Fukami aus Bonn, der uns ein bisschen was über Hacktivismus erzählt hat, was mir eine sehr spannende Geschichte war. Ist auch irgendwie so mein Favorit, sage ich mal.
Ja, geht mir ähnlich.
Ja, was hat dir besonders gut gefallen?
Wie du schon angesprochen hast, den Hacktivismus-Vortrag von Fukami, den fand ich sehr, sehr spannend. Was ich auch sehr schön fand, also sehr spannend, und was ich schade fand, dass es ein bisschen unterging, weil es sehr am Ende der Veranstaltung war, wo viele dann schon wieder abgereist waren von den Externen, war die Vorstellung von dem 41, was ja ein paar Leute bei uns aus dem Chaos-Treff programmiert haben. Also dieses
Archivsystem.
Das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, finde ich. Und ich bin mal sehr gespannt auf den Release, weil ich das auch vorhabe zu benutzen.
Ja gut, man muss halt sagen, die Jungs hacken da schon ganz fleißig dran rum und eigentlich sollte der Release jetzt in diesem Wochenende passieren, so praktisch ein bisschen als Überraschung. Ich denke, sie brauchen noch ein paar Wochen, aber dann wird sowas zu sehen geben.
Ja, aber was momentan schon da sieht auch schon sehr ordentlich aus.
Ja, so vielleicht für die, die da nicht so ganz so drin sind, dieses 41 ist ein sogenanntes Archivsystem, womit wir praktisch unsere Sachen backuppen. Also wir haben einfach so das Problem im Laufe der Zeit gehabt, dass wir nicht wussten, wohin mit unserem ganzen Datenboost, also so, weil alles irgendwie so irgendwo verteilt war, angefangen von Bildern.
Bildern, irgendwelchen Aufzeichnungen von Diskussionen, irgendwelchen Dokumentationen, was alles so anfällt an Daten halt.
Videos und so. Ja, und das wäre natürlich eine Möglichkeit, irgendwann mal so diese Podcasts auch darüber zu verwalten, so sage ich mal. Weil das momentan auch nicht so wirklich schön läuft.
Gut, Archivsystem muss man sozusagen ein Online-Archivsystem,
genau,
wo man über seinen Browser drauf zugreifen kann und das Ganze dann auch sehr komfortabel nach verschiedenen Tags oder Dateitypen sich anzeigen lassen kann. Also dass man den Kram da reinstellt und es quasi automatisch nach verschiedenen Schlüsselwörtern sortiert sich anschauen kann, was da alles vorliegt. Also eine sehr komfortable Sache eigentlich.
Ja, so Tags kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Stempel, sag ich mal. Also man kann sagen, okay, ich gebe halt mit dieser Datei den Stempel, ist es eine Bilddatei oder ist es irgendwie gehört zu dem Projekt oder sowas in der Richtung. Ja, wenn man sich so einen Eindruck verschaffen möchte, es gibt so eine Demo unter 42.ccmz.de und das Ganze orientiert sich an dem sogenannten Delicious-Konzeptprinzip.
Ja. Gut, dann gab es ja auch noch, wenn wir schon so ein bisschen bei der Bastelecke, sage ich jetzt mal, sind, es gab ja so ganz grob gesagt, kann man sagen, die 2 Arten von Vorträgen, sage ich mal, die mehr technisch bastelorientierten Sachen, dann die vielleicht mehr politischen. Was man aus der Bastelecke noch unbedingt erwähnen sollte, finde ich, war unsere Beteiligung am Kunstsommer gewesen, der Vortrag darüber, das war ja auch eine
heiße Aktion, ja.
Heiße Aktion im wahrsten Sinn des Wortes. Also zur Erklärung, wie manche haben es vielleicht mitgekriegt, dass ja seit einigen Wochen wieder dieser Wiesbadener Kunstsommer läuft, im Schlachthofgelände und darum herum. Wo eine Menge, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube
18, 20
auf jeden Fall eine Menge Künstler, internationale Künstler, die verschiedensten Installationen und Projekte und Werke da präsentieren, alles zum Thema Öffentlichkeit dieses Mal.
Ja, das Motto ist im Juli, da geht es zum Öffentlichen.
Und eine Künstlerin, die daran beteiligt war, ist eine Professorin vom MIT aus Amerika.
Die Julia Scheer, ja.
Julia Scheer, die sich auch schon seit einer Weile mit dem Thema Überwachung auseinandersetzt in verschiedener Form. Und die jetzt diese Idee hatte, quasi Mützen, also Überwachungsmützen, wie sie klassischerweise Personal vom Wachdienst oder von der Polizei tragen, diese Mützen aus rosa Marmor allerdings als Symbol eines überwachenden Instanz, die aber, da ist ja nur dieses Symbol, nur diese Mütze ohne mehr ist, gar nicht helfen, gar nicht beschützen kann, diese Mützen auf dem Gelände aufzustellen und diese Mützen wiederum mit Überwachungskameras zu überwachen. Und hatte dann nach jemand, ja, wir wurden mehr oder weniger an sie vermittelt, da wir ja vor Ort sitzen, und gebeten, ob wir nicht Lust dran hätten, die technische Seite dieses Werkes zu realisieren, sprich uns um die Kameras zu kümmern und die Infrastruktur und den Anschluss, damit man diese Kameras dann live das Ganze, wenn möglich, die Überwachungsbilder dann abgreifen kann. Und
Genau, ja, also man muss so sagen, so, dass irgendwie wirklich witziger an der Geschichte ist eigentlich so, dass irgendwie das Ganze so 1,5 Wochen vor Eröffnung irgendwie passiert. Dass das heißt, ja, irgendwie so die gesamte Technik irgendwie ist halt in diesen 1,5 Wochen geschehen. Also
inklusive Bestellung der Kameras aus Australien.
Genau, also ich glaube, die Kameras haben, glaube ich, über 1 Woche gebraucht und, ja, und dann wussten wir noch nicht so ganz, wie wir das eigentlich irgendwie so alles irgendwie zusammenbauen und anschließen und befestigen und ja.
Also das war im wahrsten des Wortes eine heiße Hackerei gewesen.
Ja.
Aber es hat funktioniert.
Ja, also man kann sich das Ganze auch jetzt mal nebenbei bemerkt, wieder ganz viele URLs in dieser Sendung unter kunstsommer.cccmz.de anschauen und demnächst wahrscheinlich auch in dem 6040 in der Schlachthofkneipe.
Ja, hallo, hier ist noch der Nordfunk auf Radio Rheinwelle. Heute am Montag, den 24. Stimmt das?
Ja.
Ja, das stimmt. Und wir hatten gerade schon mal kurz den Vortrag von Fukami über Hacktivismus erzählt, den er jetzt am Wochenende auf den Meta Rhein-Main-Castes hier gehalten hat. Ja, Hacktivismus, was hat man sich darunter eigentlich vorzustellen? Wie würdest du das irgendwie umschreiben oder definieren?
Also gut, er hatte ja in dem Vortrag so eine weitaus größere Einteilung genommen, was so eigentlich so alles dazugehört. Dann so einen Vergleich gemacht so zwischen Offline und Online, gewaltfrei, gewalttätig, so was, aber so ein bisschen Abstufungen. Aber ja, also eigentlich so alle Betätigungen irgendwie online fallen also drunter, so diese.
Also sagen wir politische Betätigung, darum geht es ja eigentlich.
Genau.
Das ist ja eine Mischung, ein Wort aus Aktivismus, politischem Aktivismus, wie auch immer, und dem Hacken. Ein zusammengesetztes Wort, Hacktivismus.
Genau, also zum Beispiel fallen darunter halt diese Sachen wie Online-Demonstrationen. Da gab es ja, glaube ich, vor ein paar Monaten das Urteil dazu mit diesen Lufthansa-Geschichte und diese Abschiebungssache.
Richtig, um die Geschichte vielleicht mal kurz zu erklären, da ging es darum, dass gegen die Lufthansa protestiert wurde wegen der Abschiebung, an denen die Lufthansa auch halt mitverdient. Und weil bei einer dieser Abschiebungen war auch ein der Abzuschiebende umgekommen.
Ja.
Und dann wurde zu einer Online-Demonstration aufgerufen, wo es quasi darum ging, war es eine Denial-of-Service-Attacke, wenn ich mich recht entsinne. Also
genau, Denial.
Einfach die Homepage der Lufthansa mit so vielen Anfragen zu fluten, dass sie einfach dicht ist und nicht mehr erreichbar ist. Also im Prinzip, das ist auch so eine Parallele, die Fukami in seinem Vortrag gezogen hat, dass es eigentlich ja viele Demonstrationen in der normalen Welt, sage ich mal, auch nichts anderes sind als Denial-of-Service-Attacken. Dass wenn man zum Beispiel jetzt die Zugang zu irgendeinem Gebäude oder einer Autobahn oder eine Straße, was auch immer, blockiert, dass man halt einfach, ja,
das System außer Kraft setzt.
Das System erstmal blockiert, außer Kraft setzt, um auf irgendwas aufmerksam zu machen, gegen irgendwas zu protestieren. Und das Gleiche kann man ja eigentlich auch online machen, indem man, um auf solche Missstände zum Beispiel aufmerksam zu machen, Zugang zu einer Webseite erstmal für eine Weile blockiert, also eine Protestform. Wobei das natürlich dann rechtlich gesehen eine ganz andere Geschichte ist. Also wir haben ja, Demonstrationen sind ja rechtlich, wenn sie angemeldet und legal und so weiter im Rahmen des Üblichen sind, ist ja schon eine rechtliche Handhabe und eine Formmöglichkeit, sowas legal zu machen, vorhanden. In der Online-Welt fehlt sowas eigentlich noch, ne?
Ja, also es fällt halt irgendwie einfach schwer, das dann zu trennen zwischen halt irgendwie wirklich irgendwie so einem Aktivismus, ich protestiere gegen die Abschiebepolitik der Lufthansa oder der Beteiligung und halt ich setze jetzt Firma XYZ irgendwie außer Dienst, damit ich irgendwie mit meiner eigenen Firma einen Vorteil habe zum Beispiel.
Ja, vor allem, weil bei so einer Form von Protest hier auch nicht unmittelbar erkenntlich ist, dass es ein Protest ist. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwo eine Zufahrtsstraße zur Lufthansa oder zu irgendeiner anderen Firma, gegen die demonstriert wird, blockiere und damit meinen Transparenten stehe, sehen die Leute, um was es geht. Wenn die Webseite nicht erreichbar ist, weiß man nicht unbedingt.
Genau, um was es geht.
Ja, aber er hat ja auch noch andere Formen von Hacktivismus oder in diesem Hacktivismus-Umfeld ernannt gehabt. Ne?
Ja, also eine sehr schöne und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, die krasseste Form ist aber halt natürlich irgendwie das Hacken von Seiten. In dem konkreten Fall hat er mir als Beispiel genannt halt so diese Geschichten zwischen indien- und pakistanischen Hackern oder Amerika und China so, das ist irgendwie recht verbreitet, aber halt auch in Deutschland letztes Jahr zum Beispiel gab es da einige Fälle, wo halt irgendwie Linke und Rechte irgendwie sich gegenseitig gehackt haben und darunter mir halt auch ein rechtes Forum gehackt wurde, wo halt irgendwie Daten gefunden wurden, die halt irgendwie der Polizei übergeben worden sind. Brisant an der Geschichte war gewesen, dass halt irgendwie im Sächsischen Landtag, wo die NPD drin sitzt, halt auch irgendwie NPD-Landtagsabgeordnete davon betroffen waren, die halt durch ihre parlamentarische Immunität ist das dann, irgendwie Daten verstecken konnten. In dem konkreten Fall auch wieder über die Skinheads der Sächsischen Schweiz. Also das ist so irgendwie so eines der extremeren Formen halt, sage ich mal.
Ja, und bei solchen Fällen, da kommt man natürlich sowohl juristisch als auch moralisch dann in sehr tief in die Grauzone rein, wo man sich fragen kann, heiligt der Zweck da die Mittel oder was wollen wir da eigentlich gutheißen und was nicht? Also es ist schon ein sehr großes Spannungsfeld, sage ich mal.
Ne? Ja, das war mir auch sehr schön an diesem Vortrag. Also es war halt wirklich so dem Zuschauer oder den Zuhörer auf jeden Fall so überlassen, sich so da so seine Meinung zu bilden und mir so eigentlich so völlig bewertungsfrei vorgestellt. Aber es gab auch sehr witzige Sachen, zum Beispiel mit dieser Artmark-Gruppe.
Oh ja, die Artmark, das fand ich klasse. Also die Artmark-Gruppe, das ist, wenn ich mich irre, eine Schweizer Gruppe war das?
Genau, eine Schweizer,
ja. Die eine weniger radikale, aber dafür umso lustigere und aufsehenerregendere Form von Aktionen gemacht hat. Zum Beispiel hatte sie sich die Website wto.org, war es glaube ich, registrieren lassen und da eine Webpräsenz aufgebaut und wurde dann zwangsläufig öfters mit der World Trade Organization verwechselt, was ja beabsichtigt war. Also sie haben dadurch, dass sie einfach diese Seite wto.org hatten und da was einigermaßen offiziell Aussehendes drauf hatten, hielt man das dann für den offiziellen Internetauftritt der World Trade Organization. Und das ging dann so weit, dass sie dann irgendwann Einladungen erhielten, bei Konferenzen und Veranstaltungen Vorträge zu halten,
ja,
die sie natürlich auch gerne angenommen haben.
Ja.
Und dann halt dort angereist sind und als Vertreter des WTO ja, zum Beispiel bei einem, ich glaube in Japan war es, ich weiß nicht mehr genau, bei irgendeiner Veranstaltung, wo sie halt eingeladen war, sind sie aufgetreten und haben dann vor der allgemeinen versammelten Mannschaft die WTO für aufgelöst erklärt, haben dafür lustigerweise auch rauschenden Applaus geerntet gehabt.
Ja, das Schöne an dieser Geschichte war noch gewesen, dass sie halt die WTO in eine Organisation für Entwicklungshilfe umwandeln wollten, was dann halt eben auf diesem Beifall der Zuhörer stieß.
Ja, ist auch so. Ganz schönes Beispiel in dem Fall eigentlich, dass es zeigt, wie hier, sag ich mal, Online-Aktivismus, Hacktivism und klassische Protestformen eigentlich Hand in Hand gehen. Also das eine, das sich mit dem anderen ergänzt.
Ja, es ist irgendwie, also es ist zugleich witzig und irgendwie zugleich auch sehr schön zu sehen, wie sich halt diese Medien verwirren lassen. Also in dem Fall gab es ja auch die Geschichte in Indien, wo vor 10 Jahren, glaube ich, irgendwie ein Chemieunglück war. Und es gab halt irgendwie kurz darauf nach diesem Chemieunglück halt irgendwie eine unheimlich hohe Anzahl von Fehlgeburten und halt auch Missbildungen. Und diese Firma hat halt nie Entschädigungen geleistet. Und irgendwann hat halt es jemand geschafft, von dieser Artmark-Gruppe ins Fernsehen zu kommen, und zwar als offizieller Vertreter dieser Firma, und hat halt bekannt gegeben, dass diese Firma halt Entschädigung zahlen würde. Und das ging 3-4 Tage lang so. Das fing so bei BBC an und ging über CNN und CNBC, bis dann halt irgendwann halt diese Firma mal gemeldet hat, so, das stimmt gar nicht irgendwie, was da erzählt wird.
Ja, und das bringt die Firma natürlich erstmal in unmögliche Position, dass sie dann sich hinstellen müssen und dementieren müssen und sagen müssen, nein, wir zahlen keine Entschädigung. Also das ist natürlich PR-mäßig eine Katastrophe.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich, ja, eigentlich sehr viele klassische Methoden der Kommunikationsguerilla, die jetzt in diesem Hacktivismus-Umfeld ja auch wieder an Bedeutung finden.
Also was man noch irgendwie vielleicht an der Sache irgendwie noch anmerken muss, die Artmark-Gruppe hat dann irgendwie eine sogenannte Börse, wo man halt praktisch Geld spenden kann, damit diese Projekte durchgeführt werden können. Und ja, also jeder kann da praktisch mehr oder weniger mit ein bisschen Geld mitmachen und helfen, dass solche Aktionen durchgeführt werden können.
Ja, und es scheint erstaunlicherweise wohl auch recht gut zu funktionieren.
Ja.
Also, dass da doch sehr viele Leute bereit sind, Geld zu spenden, um solche Aktionen möglich zu machen. Also hat mich etwas überrascht gehabt, positiv überrascht. Hallo, hier ist Def Nordfunk. Ihr hört gerade Musik von High Alert Status. Und besondere Grüße mit diesem nächsten Song schicken wir an Rüdiger und den Hackedei. Kurz nach 5:30 am Montagabend, ihr hört den Nordfunk auf Radio Rheinwelle mit Martin und Michael vom Chaos Computer Club Mainz, die sich gerade noch von den Folgen des Wochenendes von den Meta Rhein-Main Chaos Days erholen.
Ja, genau. Ja, Martin, erzähl mal, du hattest ja auch einen Vortrag gehabt, der mir so einen recht kontroversen Titel eigentlich hatte, der hieß nämlich...
Ja, Bader versus Bin Laden. Also der Vortrag war, mal wenig der Versuch, einen Vergleich zwischen der Terrorismusdebatte oder Terrorismushysterie damals und heute anzustellen, weil es ja da sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede gibt. Was so ein bisschen, ja, ein Gedanke, ein Thema war, das ich versuchte in diesem Vortrag herauszuarbeiten, war, dass die Bedrohungslage damals, also zu Zeiten der RAF, eine ganz andere und nämlich eine viel konkretere war. Das heißt, man wusste sehr genau, was für eine Personengruppe das war, wie groß in etwa diese Gruppe war. Und man wusste sehr genau, was für Ziele, welche Personen oder Einrichtungen gefährdet waren.
Ja, es gab ja Listen, ja.
Ja, und heute haben wir eine völlig andere Situation mit der Al-Qaida oder dem islamistischen Terrorismus generell. Man weiß ja eigentlich sehr, sehr wenig Definitives. Also auch wenn man versucht, jetzt mal ein bisschen zu recherchieren, auch der Verfassungsschutz schreibt zumindest in den Berichten, die öffentlich zugänglich sind, dass sie nichts wissen und nur viele Fragezeichen. Es gibt zwar ein großes Potenzial an möglicherweise rekrutierbaren, radikalen, islamistischen Personen, aber ob es wirklich jetzt irgendwelche Schläfer oder Aktiven gibt, man weiß ja eigentlich wirklich nichts.
Mhm.
Und man weiß auch genauso wenig, was eigentlich jetzt mögliche Ziele wären. Es gibt im Gegensatz zur RAF, die ja gezielt Schlüsselpersonen aus Politik oder Wirtschaft angegriffen hat, es ist ja bei Al-Qaida ein viel breiter gefächertes Spektrum. Und
ja, es ist auch irgendwie alles sehr vage, oder? Also es gibt ja irgendwie so keinen wirklich konkreten Hinweis und das ist doch eigentlich immer so ein ganz klassisches Spiel, irgendwie so, naja, irgendwie es passiert etwas und danach müssen wir auf jeden Fall irgendwas tun. Hauptsache wir tun irgendwas, oder?
Das ist ja, so. Ja, das ist genau der Punkt. Also und gerade weil es so vage ist und man gar nicht weiß, wie groß diese Bedrohung überhaupt ist, wie groß das Risiko ist, was mögliche Ziele sind, ist es natürlich zum einen natürlich sehr viel schwerer, effektiv etwas zu tun, aber zum anderen hat die Politik auch viel mehr Spielraum, diese Angst vor dem Terrorismus für ihren eigenen Karren zu spannen, sage ich mal, und sie benutzen, um irgendwelche Maßnahmen, die andererseits vielleicht nicht umsetzbar wären, im Bereich gerade der Überwachung, durchzusetzen. Also wenn man sich anschaut, wie das damals lief, was wir damals alles hatten, gut, es war vor meiner Zeit, aber was damals alles passiert ist, da gab es ja auch massive Ausweitungen an Überwachungsmaßnahmen, Einführung neuer Technologien, also die ganze Rasterfahndung.
Ja, genau.
Also
wurde
ja zur Zeit der RAF quasi eigentlich mehr oder weniger erfunden. Und die treibende Kraft dahinter war ja BKA-Chef Horst Herold damals gewesen, der auch wenn man das aus datenschutzrechtlichen Sicht wahrscheinlich damals genauso katastrophal war wie heute, was da passiert. Muss man halt Herold zugute halten, dass er mit seiner Rasterfahndung zumindest einige Erfolge vorzuweisen hatte.
Ja gut, aber Sie haben ja zum Beispiel, glaube ich, konkret kam ja die Rasterfahndung damals zum Einsatz bei der Schleierentführung und da haben Sie ja,
Schon vorher.
Schon vorher, okay.
Auch bei der Schleierfahndung, ja. Auch ein ganz interessanter Fall, so ganz nebenbei, weil die Wohnung, in der Schleier als Geisel gehalten wurde, wurde ja auch entdeckt mit dieser Methode, aber das blieb irgendwo liegen, das blieb irgendwo in der Bürokratie stecken und ist nicht mehr
genau,
durchgekommen,
ja.
Aber das nur am Rande.
Vielleicht kannst du nochmal kurz so erwähnen, so im Vergleich, irgendwie, wir haben ja heute noch wieder auch die Rasterfahndung irgendwie gegen den Terror, der ja eigentlich so deutlich vager ist. Da hat es ja, glaube ich, auch einige interessante Zahlen gehabt. Hast du die noch so ungefähr im Kopf?
Ja, ich habe die ungefähr im Kopf, die Zahlen. Also nach dem 11. September wurde die Rasterfahndung in Deutschland wieder eingeführt, wieder gestartet, um mögliche Schläfer ausfindig zu machen. Mhm. Es wurden 8,3 Millionen Datensätze dafür überprüft von Universitäten, von Einwohnermeldeämtern, von Ausländerbehörden, von ich weiß nicht was noch alles.
Mhm.
Von diesen 8,3 Millionen Datensätzen wurden knapp 32.000 schließlich ans BKA weitergegeben, in diese zentrale Verbunddatei Schläfer aufgenommen.
Mhm.
Von diesen 32.000 Datensätzen vom BKA wurden dann nach einer weiteren Rasterung 19.000 Prüffälle festgestellt, die also meistens von den LKAs überprüft werden müssten.
Mhm.
Von diesen 19.000 potenziellen Terroristen kam es dann zu einem Ermittlungsverfahren und das wurde eingestellt.
Okay.
Also wir haben
sehr effektiv alles, ja.
Ja, wir haben also wirklich eine Erfolgsquote von null.
Vielleicht haben wir gar keine Schläfer.
Ist natürlich eine Möglichkeit, weil die andere Problematik ist einfach die, dass ein Schläfer sich ja per Definition von irgendeinem unschuldigen normalen Bürger einfach vom Datenprofil her so gut wie gar nicht abhebt und deshalb kaum zu erfassen ist. Also das ist wieder dieser Unterschied zwischen der Situation damals und heute. Die RAF operierte damals aus dem Untergrund. Sie operierten mit unter falschen Namen, meist oft mit gefälschten Ausweisen und waren wirklich in die Illegalität abgetaucht.
Ja.
Und dadurch hatten sie natürlich gewisse Verhaltensmuster, die auch auffällige Datenspuren hinterließen. Zum Beispiel haben sie natürlich, weil sie keine Bankverbindung in dem Sinne nicht benutzen konnten, wurden dann die Miete von den konspirativen Wohnungen, die Stromrechnung und so weiter, meistens alles in bar gezahlt.
Ja.
Solche Charakteristika einfach ließen sich mit einer Rasterung der Daten dann oft schon mal recht gut sieben. Dann blieb natürlich auch noch eine Menge Unschuldige im Raster hängen, aber man hat auch Erfolge damit gehabt, die Leute damit zu finden. Und heute, wenn es einen Schläfer gibt, der hier legal lebt, mit seinem legalen Ausweis, ganz normal seiner Arbeit nachgeht, seinem Studium, was auch immer, ist das einfach, die Rasterfahndung einfach kein geeignetes Mittel.
Ja, aber man wendet sie trotzdem an. Man hat es getan, oder?
Ja, man muss hier etwas tun. wenn man sich auch andere Maßnahmen anschaut, die wir jetzt im Zuge der Terrorismusbekämpfung aufgedrückt bekommen, wie zum Beispiel die biometrischen Reiseausweise, bald auch Personalausweise, die ja auch in dem
Vorwand... Ja, auch ein tolles Thema, ja.
Und ja auch in dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung kommen. Wenn man sich das so ein bisschen hinterfragt, merkt man eigentlich, dass das ein ziemlicher Schmarrn ist, ganz offen gesagt. Also ich meine, die deutschen Ausweise gelten schon als extrem fälschungssicher. Ich habe mir auch mal nach Statistiken gesucht. Das Einzige, was ich gefunden habe, war eine Zahl von 2002. Da hieß es, es gab insgesamt im Jahr 65 Fälle von Ausweisfälschung, meist geringerer Qualität.
Hm.
Und davon gab es irgendwie jetzt keinen, der irgendwie mit Terrorismus in Verbindung stand. Ja. Also fragt man sich, was ist eigentlich das Problem, das man hier zu lösen versucht?
Ja, also soweit ich weiß, werden ja auch diese biometrischen Merkmale, die es ja irgendwie schon auf dem Pass gibt, also dazu zählt ja irgendwie auch so Augenfarbe, irgendwie Haarfarbe, Größe, die werden ja auch gar nicht verarbeitet bisher. Also das heißt, wir haben ja praktisch diese Pässe eingeführt, die so einen Fingerabdruck drauf haben, gespeichert auf einem RFID-Chip, der abgerufen wird an Kontrollübergängen, und die anderen Daten wurden bisher gar nicht genutzt. Ja, und das andere problematisch war es ja auch immer diese Datei, die dahinter liegt.
Ja, wenn ich ganz kurz nochmal...
Ja,
Entschuldige. Was ja auch ganz interessant ist in dem Zusammenhang ist, dass es diese von mir gern zitierte BIOP-2-Studie gibt,
ja,
vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die eigentlich sehr, sehr deutlich da liegt, dass diese biometrischen Maßnahmen, Techniken eigentlich gar nicht so weit ausgreifen und gar nicht dafür geeignet sind, das zu erfüllen, was sie da erfüllen sollen. Und sehr interessant, ich weiß nicht mehr, von wem die Aussage kam, es war auf jeden Fall, ich glaube, irgendjemand vom BSI auch,
ja,
gewesen, der auf die Nachfrage, warum man das jetzt schon einführt, wenn die Technologie nicht so weit gar nicht ist, ganz klipp und klar sagte, das hat industriepolitische Gründe.
Ja.
Also und das ist ein Muster, das man hier oft sieht, dass eigentlich unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung hier Technologien eingeführt werden, die datenschutzrechtlich katastrophal sind, die keinen Gewinn an Sicherheit bringen, aber die natürlich irgendwie der Sicherheitsindustrie massiv Gewinne bringen. Und im Vergleich zu damals, sage ich jetzt mal wieder, ist halt in der jetzigen Situation so ein Spielraum drin. Damals war der Erfolgsdruck viel größer. Damals war bekannt, der Bader, die Meinhof und so weiter sind irgendwo draußen, wir müssen die fangen. Der Erfolg oder Misserfolg der Politik und der Fahndung war sehr, sehr messbar. Und es gab einfach damals keinen Spielraum, um ja im großen Maßstab, sage ich mal, solche Augenwischerei zu betreiben.
Ja, was man, glaube ich, nochmal sagen muss, irgendwie so, du hattest, glaube ich, nur angeführt, dass so irgendwie so ein biometrischer Pass irgendwie auch gar nichts irgendwie bedeutet, oder? Also wenn man jetzt irgendwie als Schläfer so einen Pass hat, dann kann man sich eigentlich auch nur freuen, weil man ja eigentlich durchkommt überall, oder? Also es wird mit nicht so, oder?
Ja, ich glaube, das war das Argument, was der Starbuck auch mal gebracht hatte, ne?
Ja, genau. Was man vielleicht noch so zu diesen biometrischen Pässen, das irgendwie so ein bisschen abseits jetzt irgendwie noch nachschieben kann. Ich glaube, Irland überlegt sich gerade, die Einführung zu stoppen. Und die USA wollen das eigentlich auch gar nicht mehr so richtig, weil sie merken, dass das da irgendwie alles so ziemlich teuer ist und überhaupt irgendwie gar nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Und naja, eigentlich eine spannende Geschichte, zu der wir bestimmt auch mal eine Sendung machen werden.
Ja, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik, würde ich sagen. Und zwar von Capuchin, den ich aus den letzten Sendungen schon mal gespielt habe, weil ich ihn einfach ungeheuer klasse finde. Hallo, ihr hört den Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle. So langsam neigt sich diese Sendung auch schon wieder dem Ende zu. Und ja, ihr habt ein bisschen erzählt, was bei den Meta Rhein-Main Chaos Days so alles auf dem Programm stand jetzt die letzten paar Tage. Wenn ihr irgendein Interesse dran habt, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, die Vorträge mal in voller Länge zu hören, auch die Vorträge, die wir jetzt nicht im Detail angesprochen haben, wie zum Beispiel auch die Sache über, warum PGP, also diese Verschlüsselung, nicht funktioniert. Das gab ja ziemlich hitzige Diskussionen zum Teil bei diesem Vortrag.
Ja, ja, es ist ein bisschen ausgeartet, irgendwie, sage ich mal. Also irgendwie doch sehr überrascht, wie erhitzt die Gemüter darüber sind.
Ja, ähnlich wie beim, wenn auch nicht ganz so extrem, beim Vortrag über den Sinn und Unsinn von Passwörtern.
Ja.
Gab es ja auch einige kontroverse Meinungen. Diese ganzen Vorträge jetzt vom Wochenende werden im Laufe der nächsten Tage auch online als MP3 zum Download bereitstehen. Das findet ihr dann auf unserer Homepage ccc.mz.de, da wird es im Laufe der nächsten Tage auftauchen. Wenn ihr diese Sendung oder auch die älteren Sendungen von Nordfunk gerne nochmal hören würdet, die könnt ihr auch bei uns runterladen oder gleich als Podcast abonnieren auf nordfunk.ccmz.de.
Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen zur Sendung habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an radio@cccmz.de.
Genau, wir freuen uns über Kritik, Lob, Feedback generell, vielleicht auch Themenvorschläge, was für ein Thema aus dem Technikbereich, aus dem Computerbereich ihr gerne mal eine Sendung drüber hören würdet.
Ja.
Und ja, die Meta Rhein-Main Chaos Days, jetzt wie gesagt ein überregionales Treffen von Chaos-Treffs, Chaos-Computer-Clubs aus den weiteren Umgebungen hier, finden ja in so einem Rotationsprinzip
statt, genau. Also wir hatten die ersten hatten Mainz gemacht und dann zwischen Gießen, dann Darmstadt. Jetzt haben wir wieder gemacht und im September gibt es schon die nächsten, überraschenderweise, am 1. September-Wochenende. Und ja, wenn ihr irgendwie denkt, dass ihr was verpasst habt oder sowas, ihr habt dann nochmal direkt die Gelegenheit, irgendwie was Ähnliches euch anzuhören und zu schauen.
Ja. Und jetzt im Gedenken an die unzähligen Flaschen Mate, Cola und anderer koffeinhaltiger Getränke, die jetzt am Wochenende da wirklich kistenweise konsumiert wurden, müssen wir jetzt einfach nochmal den schönen Koffein-Song spielen. Tom Coat mit I Like Caffeine.
Here's a little song about caffeine. Poets like caffeine. Politicians like caffeine. Beatniks like caffeine. Everybody likes caffeine. I like caffeine. I like caffeine. Everybody likes caffeine. I like caffeine. I like caffeine. Well, it can bring you up when everything has got you down. Sometimes you get sleepy when the caffeine can't be found. I like caffeine.
So, damit geht auch dieser Nordfunk zu Ende. War eine sehr relaxte Sendung heute und schlägt alle noch ein bisschen das Wochenende in den Knochen. Ja. Die nächste Sendung vom Nordfunk gibt es Ende August und zwar am
30.08. Ich glaube wieder zur verdachtsmäßigen Zeit um 17 Uhr.
Ja, wieder eine Stunde. Ja. Das Thema steht noch nicht genau fest.
Ja, also schickt uns eure Ideen, ansonsten lassen wir uns wieder was einfallen.
Ja, jetzt im Anschluss gibt es die Sendung vom Ausländerbeirat der Stadt Wiesbaden hier auf Radio Rheinwelle. Und wir verabschieden uns und spielen noch ein bisschen gute Musik. Nochmal ein Lied von Cappuccino, Long Highway.